Ja, nach einer spektakulären Nordamerika-Tour sind wir zurück in der Schweiz. Ganz genau sind wir heute zu Gast im wunderbaren Andermatt. Draussen liegt haufenweise Schnee. Es sind also ideale Bedingungen für den zweiten Après-Ski-Talk von diesem Winter. Da mache ich mit dem Bernhard Russi. Guten Tag, lieber Bernhard.
Guten Tag, willkommen.
Freut uns sehr. Danke für das Gastrecht, das wir hier dürfen geniessen bei dir. Mhm. Wir reden heute selbstverständlich über die Rennen in Beaver Creek.
Beaver Creek hast du,
sie nachhaltig gewesen. Du hast ja einen besonderen Bezug zu Beaver Creek. Du bist der Erbauer von dieser Birds of Prey, wo wir jetzt die spektakulären Rennen hatten. Wir können dann nachher noch ein bisschen darüber diskutieren, wie das denn überhaupt zustande kam, alles. Aber zuerst muss ich dir ein Hühnchen rüpfen mit dir. Ich bin ja ein grosser Fan von dir als Kolumnist. Mhm. Weil du machst das, glaube ich, seit 1979 beim Blick. Du bist einer der wenigen.
76.
Pardon, 76. Ja, ja, Asche über mein Haupt. Du bist, glaube ich, der einzige Sportkolumnist in der Schweiz, der wirklich selber schreibt. Du hast eine sehr edle Feder und meistens bin ich mit dir einverstanden. Bei der letzten bin ich nicht mit dir einverstanden.
Jetzt bin ich richtig gespannt.
Riesenslalom in Beaver Creek, Ursachenforschung, Marco Odermatt, dritte Riesenslalom-Ausfall in Serie, wo du nachher sagst, ja, er hätte sich müssen mit einem vierten oder mit einem fünften Rang zufrieden geben. Bernhard, der Winnertyp Odermatt, der fährt doch nicht in Beaver Creek Riesenslalom, um Vierter oder Fünfter zu werden. Der will gewinnen. Wieso sollte er ja bis jetzt, oder hat er fast alle Riesenslaloms gewonnen? Wieso sollte er plötzlich zufrieden sein mit einem Vierter oder mit einem Fünfter?
Bin mit dir einverstanden. Es geht ja nicht darum, dass er stark hat und sagt, ich will Vierter oder Fünfter werden. Überhaupt nicht. Aber wenn du einen ersten Lauf hast, wo es einfach nicht gestimmt hat, das hat man gemerkt, da war ihm nicht mehr wohl und so, und dann in den zweiten Lauf hineinsteigst und da hat er sich selber überholt. Er ist nicht mehr sich selber geblieben. Das hat er nämlich vorher sozusagen nie gemacht, dass er in den ersten drei Toren das Rennen gewinnen. Und das vierte Tor, die Banane, hat er angefahren. Ich habe es etwa 20 Mal geschaut. Einen halben Meter bis einen Meter enger als alle anderen. Ist einfach nicht gegangen. Das ist einfach nicht gegangen. Und die Quintessenz von dem ist, er hat Geduld nicht mehr gehabt und ein bisschen zu warten, in den Rhythmus hineinkommen und dann Gas geben. Das ist es.
Aber weißt du, jetzt haben wir doch letztes Jahr in Schladming, ist es ja ähnlich gewesen. Dort ist er nach dem ersten Lauf, oder mit nur mehr Rückstand, ist er irgendwie Elfter gewesen. Hat nachher im zweiten Lauf auch zum möglich Anmutenden probiert. Und das ist möglich geworden. Er hat es gewonnen und dann alle gesagt, ja, der Odermatt ist halt ein Übermensch.
Schladming hat er nicht gewonnen, weil er einen Überlauf gemacht hat, sondern Schladming hat er gewonnen, weil die, die hätten gewinnen können, alle zusammen Fehler gemacht haben. Du musst immer beide Sachen sehen.
Mhm. Gut. Was mir ein bisschen das Ganze zu kurz kommt.
Aber darf ich noch sagen? Es ist halt einfach schon so, dass du als weltbester Skirennfahrer darfst du auch ungeniert eines dritten, vierten, fünften sein. Ich will nicht sagen, dass das Marco nicht hat. Er hat das. Er hat ja auch schon Ehrenplätze gehabt und nimmt das eigentlich gut entgegen. Also, Tapfer ist ja das beste Beispiel gewesen. Gut, das ist ein Spezialfall gewesen. Wenn dein bester Kollege dann das Rennen gewinnen kann. Aber, es gibt einfach Momente, wo du vielleicht einfach dich selber musst sein und sagen, halt, Moment. Klar, ich kann das Rennen noch gewinnen. Theoretisch ist das noch möglich gewesen. Absolut, weil der Braten ist ja auch relativ mit einer Wahnsinnszeit runtergefahren.
Das hat er auch. Sekunden hinter dem Tummler. Oder?
Das hat der Marco auch. Oder? Nur, für mich war es typisch, dass er die Geduld nicht hatte, in den Lauf hineinzukommen. Und dass er im vierten Tor in einer Banane, wo jeder Trainer sagt, in einer Banane darfst du das erste Tor nicht anschneiden, sondern du musst Platz lassen beim ersten Tor, damit du beim zweiten zukommst. Genau das hat er nicht gemacht. Da hat er ein bisschen Pech gehabt, dass genau die Rille noch kommt. Es hat ihn ja versetzt. Und versetzen tut es sich, wenn eine Rille kommt. Ich glaube, das darf ihm auch passieren. Und ich sehe es da überhaupt kein grundlegendes Problem. Vor allem sehe ich nicht das Problem, dass er jetzt soll ich vielleicht eine andere Technik fahren.
Genau.
Das ist Blödsinn.
Weil da gibt es jetzt ein paar, die mit dem kommen.
Ja,
ein
paar.
Viel ausschlaggebender ist für mich das Thema Substanz. Ich meine, er ist 3 Rennen gefahren in diesem Beaver Creek. Du weißt, wie hoch das dort ist, irgendwie 3000 Meter. Also das ist mit einem hohen Substanzverlust verknüpft, ob einem Top-Athlet, wie es der Marco Odermatt ist. Und man hat es ja in diesem Riesenslalom gesehen, du hast ausnahmslos Leute vorne drin gehabt, die sich auf den Riesenslalom fokussiert. Die nicht in der Abfahrt am Start waren, die nicht in der Super-G gefahren sind. Also Tummler, Braten, der Christoffersen, der McCross, die sind alle nur den Riesenslalom gefahren dort. Spielt doch eine Rolle auf 3000 Meter und mehr.
Spielt eine gewisse Rolle, nur die Rolle spielt es dann erst gegen Schluss von einem Riesenslalom und nicht beim dritten Tor und nicht beim vierten Tor.
Gut, das hat ja, den ersten Lauf hat er schon in den Beinen gehabt.
Ja, okay, gut, aber das spürst du im vierten Tor nicht. Also, Entschuldigung, wir reden hier von Spitzenathleten, die trainieren im Herbst auf den Gletscher da oben auf 3000 und mehr Meter und haben 10, 15 Läufe dabei ab und zu. Also, das
ja, aber er hat ja schon im ersten Lauf, oder? Hat er einen Rückstand auf die Spezialisten?
Ja, ja. Klar. Aber das hat mit der Energie nichts zu tun. Behaupte ich. Ich bin verstanden, dass es schwierig ist, dass es streng ist, dass man sich zu erholen und dass die anderen frisch kommen. Wenn die Resultate anders sind, wenn es jetzt ausgerechnet so wäre, dass vorne innen solche gewesen wären, die in der Abfahrt und im Super schon dabei waren, hätten wir gesagt, ja, ist logisch, weil die haben sich bereits an die Verhältnisse daran gewöhnt, die kennen den Schnee, die wissen, wie er funktioniert. Weißt du, nach einem Rennen eine Theorie aufstellen ist immer einfach. Theorien werden ja immer erst nachher geschrieben, nicht vorher.
Na gut, stimmt so nicht ganz. Wir haben schon am Abend bei der Mannschaftsführersitzung vor dem Riesenslalom das Thema Substanz besprochen mit dem Helmut Krug, mit dem Marco, seinem Riesenslalom-Trainer. Und er ist selber gekommen mit dem und gesagt, das könnte ein Problem werden am Sonntag. Also, die Theorie haben wir nicht nach dem Rennen aufgestellt.
Ja, dann erwarte ich von dem Trainer, von dem Coach, dass er Marco sagt, wie er fahren soll, dass er sich zurückheben soll.
Das kannst du doch einem Marco oder mal nicht
sagen. Nein, wenn du mit Theorien kommst, wo man am Abend, wo man vor dem Rennen schon weiss, es reicht dann nicht sehr wahrscheinlich Kraftlänge.
Er hat nicht so gesagt, dass es nicht reicht. Er hat nur gesagt,
es wird schwierig.
Es könnte nicht ganz einfach sein.
Nein, es ist nicht ganz einfach. Ja. Das lasse ich stehen, das können wir einlassen.
Gut. Es ist ja von mir eigentlich dumm, dass ich jetzt mit dem negativen Punkt von diesem Biberkrieg bin eingestiegen. Stellen Sie jetzt gerade in dem Moment fest.
Aber wir haben noch Zeit für die anderen,
gut,
oder?
Und das machen wir jetzt gebührend. Es ist aus Schweizer Sicht eine grossartige Woche gewesen. Marco Odermatt, der den Super-G gewinnt, der zweit wird in der Abfahrt. Und dann schiesst der Mürisee, sein best Kumpel, der die Abfahrt gewinnt. Und dann am Sonntag noch der Thomas Tummler, der den Riesenslalom gewinnt. Also zwei neue Schweizer Weltcup-Sieger. Weil es ist für dich die grössere Überraschung gewesen. Abfahrtsieg von Mürisee oder der Riesenslalom-Sieg von
Tummler? Ich würde sagen Abfahrtsieg von Mürisee. Mhm. Das ist wirklich absolut sensationell gewesen, obwohl der Mürisee immer wieder so gezeigt hat, dass er in diesen schnellen Disziplinen gut ist und eine Zeit lang als grosser Riesenslalom-Spezialist sogar denkt hat, ich gebe den Riesenslalom auf und gehe in die schnellen Disziplinen. Ich sage immer wieder, es kommt ja auch immer wieder auf Verhältnis drauf an. Verhältnis selber, Technik, der Berg, der Charakter vom Berg, Kurssetzung. Und das ist natürlich schon auf den Schüssel Mürisee zugeschnitten gewesen. Andere Jahre natürlich auch. Er hätte ja andere Jahre auch schon zeigen können, was er hat. Aber dass er das Rennen so souverän, und er hat es souverän gewonnen, das muss man sagen, gewinnt, das hat mich stark überrascht.
Und du hast gesagt, die Piste, die liegt ihm zu 85%, weil es geht los mit einem Flachstück und dort hat er in anderen Jahren, hat er dort immer auf Berndeutsch gesagt, das Viertel verloren und jetzt, das Jahr, macht er genau dort den Unterschied. Das ist für mich fast die grösste Überraschung gewesen. Weil nachher weiss man, oder technisch sehr an Kurven, oder, die ihm liegen, aber dass der plötzlich in diesem Flachstück einem Marco Odermatt 4 Zehntel abnimmt, das ist für mich so ein Moment, wo ich den Skisport
ja, ich glaub, da weiss
nicht erklären kann.
Also jeder Skifahrer, jeder Rennfahrer, der das ein bisschen verfolgt, weiss, dass solche Sachen immer von verschiedenen Ansichtspunkten muss anschauen. Also das Material muss hundertprozentig stimmen, das ist sicher der Fall gewesen. Dann muss aber auch der Zeitpunkt, wo du fährst, muss stimmen. Du darfst nicht vergessen, dass zwischen Murisier und Marco irgendwo gefühlt die 20 Minuten gewesen sind.
Murisier mit dem 3, oder? Der Marco mit dem 12.
Ja, eben, 20 Minuten und noch mehr in 20 Minuten um die Mittagszeit herum. Überall auf der ganzen Welt findet dann schon etwas statt. Mhm. Wenn die Gegenseite, also, gell, bitte, ihr müsst mich richtig verstehen. Obwohl es da nicht irgendwie ein Haar in der Suppe suchen. Aber wenn man es probiert zu verstehen, was dann passiert ist da oben, ist schon so, dass es, wenn auf der Gegenseite die Sonne anprallt, wie das dort ist, die Luft erwärmt, die fährt an versteigen und die kalte Luft kippt. Jetzt weißt du selber, was dann passiert. Dann sind, sagen wir jetzt mal eins, die Wind, ich will nicht sagen, dass es Wind gehabt hat, aber ein leichtes Lüftchen kann eben relativ schnell auf diesen was, 24, 25 Sekunden, etwas ausmachen, Differenz ausmachen. Ich würde jetzt behaupten, wenn der Marco hat können mit dem 1 fahren und der Mürisi hat müssen mit dem 12 fahren, hat es höchstwahrscheinlich genau umgekehrt ausgesehen.
Oder mal vorne.
Aber, gell, bitte. Ja. Es ist keine Ausrede.
Ich muss es dir aber auch nutzen.
Es ist keine Ausrede. Ja. Es kann man übrigens in Wengen bringen, in Gröden bringen. Überall. Es ist immer wieder das Thema. Ja. Wir können es nicht kontrollieren. Es ist eine reine Theorie, die uns hilft, zu verstehen, was ist denn das. Also es kann nicht von heute auf morgen sein, dass irgendeiner an einem guten Gleiter halt einfach eine halbe Sekunde abnimmt, ohne dass irgendetwas passiert.
Am Mürisee ist ja gleich noch ein anderer Aspekt. Er ist der Cousin von William Bess. William Bess, der mal als Oberhorn gewonnen im 94. Sehr eine enge Bezugsperson vom Schüster. Und der Schüster hat ja lange immer gesagt, wenn man ihn angesprochen hat auf die Gespräche, die er mit William Bess führt, hat er gesagt, ja, ich bin noch ein zu wenig guter Abfahrer, dass ich die Details, die mir der William mit auf den Weg geben will, dass ich die kann umsetzen kann. Aber er hat ja jetzt in den letzten 2 Jahren, oder, hat er grosse Schritte gemacht in den Speed-Disziplinen. Könnte es jetzt der Moment eingetroffen sein, wo eben, genau die Details, die ein Mürisee von seinem Cousin überkommt, dass die können matchentscheidend sein, dass er eben auch jetzt plötzlich in den Gleitabschnitten so schnell ist.
Ja, absolut. Aber grundsätzlich die Stellung zu dieser Disziplin, die Stellung zu der Abfahrt. Ich glaube, es gibt keine Disziplin, wo sagen wir, das Mentale so wichtig ist wie in der Abfahrt, weil du kannst dich selber nicht kontrollieren. Du weisst nicht, woran du bist, während du fährst. Im Riesenslalom merkst du, ob du einen guten Schwung gehst oder 3, 4 oder vielleicht einmal daneben bist. Das merkst du in der Abfahrt viel, viel weniger, würde ich sagen, weil das hat mit so vielen Sachen zu tun, mit Tempo aufnehmen, irgendwann nur eine engere Linie fahren und so. Du weisst nicht, wie sich das auswirken tut. Und wenn du natürlich ein Rennen gewonnen hast, dann ist das Selbstvertrauen oft mal da, dann wird alles auch selbstverständlich. Und ich zähle, Er zählt zu unseren Cracks in der Abfahrt. Wir brauchen ihn in der Abfahrt, weil
nach einer
Weltmeisterschaft brauchen wir einfach 4 oder 5 tipptoppe Fahrer. Also ja, 5.
Genau, wir haben ja den Titel verteidigt. Genau. In der Abfahrt und auch im Riesenslalom. Und damit sind wir beim Thomas Tumbler. Erster Weltcup-Sieg auf der Birds of Bray, in diesem Riesenslalom, wo er schon 2018 seinen ersten Podestplatz eingefahren hat. Man hat ja beim Tummler hat man immer gewusst, der hat einen unglaublich schnellen Schwung. Aber es ist immer wieder am Mentalen gescheitert. Der ist immer wieder in den ganz heissen Situationen, hat ihm die Coolness gefällt, dass er das, was er im Training gezeigt hat, oder hat können runterbringen. Jetzt mit 35 schafft er es. Was ist deine Erklärung?
Marco Odermatt.
Okay. Markengefährt vom...
Nicht nur Marco.
Oder Teamkollege, der in jedem Training oder Messlatte hoch ansetzt.
Ja, ich glaube, man kann...
Und ein super Teamplayer ist, oder?
Ohne zu übertreiben, kann man den Marco jetzt bei allen Erfolgen, die in dieser Mannschaft passieren, dazu nehmen.
Ja.
er ist so ein begnadeter Kumpel.
Ja.
Und das spielt er nicht. Das ist bodenständig, so gut. Aber er ist auch der Tüftler und er ist der Tüftler für andere. Und ich bin sicher, ich kenne die Gespräche im Detail nicht, aber ich bin sicher, dass gerade der Tommy Tummler und der Marco Odermatt unheimlich viel Austausch haben miteinander. Mhm. Ob das jetzt in der Linienwahl ist, ich habe ja dann auch in meiner Kolumne geschrieben, der Marco muss all das, was er jetzt am Tummler erzählt hat, wieder holen und zurücknehmen und auch selber wieder anwenden. Mhm. Das ist genau das. Hab Geduld. Du nicht schon im ersten, zweiten, dritten Tor alles vermasseln, sondern komm in den Lauf rein, spür die Piste, spür die Schwimmung, spür dein Material und hab den Mut, auch einen Ski anzulegen, der eben nicht schön zum Fahren ist, aber dafür schnell ist. Mhm. Und das sind alles Sachen, das ist ein wichtiger Grund, dass er Tommy Tummler ein super guter Skifahrer ist, haben wir schon lange gemerkt. Dass er den Charakter zum Sieger nicht hat, haben wir befürchtet. Und das hat sich geändert. Und das finde ich so fantastisch in diesem Sport, oder? Also, dass es halt gleich aufgeht. Ich glaube, wir müssen noch eins zur Piste kommen und zum Berg. Es ist auf den Tommy Tummler geschnitten.
Das ist ja noch lustig.
Der Riesenslalom ist auf ihn gemacht.
Er hat ja selber gesagt, als er im Sommer gesehen hat, dass Beaver Creek zuerst mal seit dem 19. wieder ein Riesenslalom im Programm hat, hat er zu seiner Svenja, zu der Frau, gesagt, ich würde das Rennen gewinnen.
Ich habe das auch gehört, ich finde das super, das ist ja gut.
Und vor allem von einem, der noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen hat.
Ja, aber er hat es jetzt nicht dir gesagt zum Schreiben, oder? Da ist er schon ein bisschen zurückgehalten.
Ja.
Das finde ich richtig.
Ja.
Du hast vorher von einem schnellen Schwung geredet. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen. Er hat nicht den schnellsten Schwung, sondern er ist schnell, wenn die Schwünge mittel bis lang sind. Und das ist natürlich typisch in Beaver Creek.
Gebe ich dir nicht ganz recht, Bernhard, weil 2018, nach dem dritten Rang in Beaver Creek, ist der folgende auf der Fasse de Belvoir in Val d'Isère, wo er mit der zweitbesten Zwischenzeit kurz vor dem Ziel raus ist.
Im ersten Lauf,
ja. Oder?
Also es braucht erstens einen ganzen Lauf und dann brauchst du noch einen zweiten Lauf dazu.
Ja, aber das sind ja schon relativ viele Tore mit kurzen Schwüngen, oder?
Ja, das ist ein Phänomen, das ich noch nicht so richtig verstehen will. Das haben wir beim Carlo Janka schon gesagt. Er hat eher die langen Schwünge und zelebriert natürlich Val d'Isère wie kein zweiter. Mhm. Haben wir beim Marco auch gesagt. Mhm. Und der Marco zelebriert auch, wenn es eng geht. Sie können es auch. Mhm. Aber es gibt ganz wenige Riesenslalomfahrer, die die langen Schwünge in aller Ruhe können durchziehen können. Und da gehören unsere zwei Cracks dazu. Da gehört zum Beispiel der Loic Meyer noch nicht dazu.
Ja.
Weil der hat einen schnellen, kurzen Schwung. Mhm. Aber sobald es ein bisschen länger wird, dann hat er Geduld nicht.
Mhm.
Es ist ein Mindset, sagen sie alle zu dem.
Oh, das ist fast so schön wie der Arne Klopp. Aber bleiben wir noch schnell beim Thomas Tummler. Jetzt hat er ja seit dem letzten Sonntag ultimativ Bestätigung, ich kann nicht nur richtig schnell Skifahren, ich habe so im Kopf.
Mhm.
Er hat ja in einer extremen Druckphase. Hat er das Rennen heute? Also ist zuerst mal in seiner Karriere, ist er nach dem ersten Lauf in Führung. Wahnsinnsvorlage von Pinheiro Braten. Er bringt das heim. Das könnte doch jetzt in seiner Karriere, oder, wirklich nochmal den Drei geben, dass er plötzlich Seriensieger wird. Meinst du nicht?
Es ist immer schwierig, dass man etwas voraussagen will, wie bezüglich Seriensieger. Weißt du, Seriensieger, da müssen dann die anderen einverstanden sein. Stark einverstanden sein. Seriensieger.
Es gibt ein paar Hochcharakter, die dann schwer etwas dagegen
haben. Ich würde sagen, darum können wir absolut, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Winter denken, können sagen, hey, Moment, wir haben einen zweiten Top-Favorit an der Weltmeisterschaft. Mhm. Wie das ist dann auch ein Gelände.
Das ist ja letztes Jahr dritt worden, Weltcup-Finale in Saalbach. Wo
zulässt.
Sowieso eine Samnaunenstrecke, Martin Hangel, oder, hat dort Ende 80er Jahre zweimal gewonnen.
Ja, das hätte ich nicht mehr gewusst, aber darum habe ich ja ein Journalist bei mir, das hat die solche Sachen in Erinnerung gerufen. Nein. Ich meine, er ist siebtbeste jetzt in der Weltrangliste. Und dort gehört er an. Er gehört schon seit dem letzten Jahr, gehört er zu, sagen wir, zu der Top-Gruppe von der Riesenslalom-Bar. Da habe ich nie daran zweifelt. Einfach der nächste Sprung zu einem Sieg, das braucht dann eine Riesenleistung und die hat er gebracht, noch sehe ich wirklich der Hut. Dass er das im zweiten Lauf runterbringt, ich glaube, wir sind alle brutal nervös gewesen, weil wir kennen den Thomas Dummler auch so ein bisschen gute Ausgangslage und dann nicht durchziehen und so weiter, nicht runterbringen. Ich glaube, ihm hat höchstwahrscheinlich Kurssetzung schon auch im Kopf geholfen. Er hat gewusst, ich habe einen fantastischen ersten Lauf runtergebracht, in einem fast ein bisschen Krüppel-Riesenslalom von der Kurssetzung. Also Krüppler, richtig verstanden, ein schwieriger Riesenslalom, der ab und zu eng geworden ist und so, fast zu eng für ihn. Und jetzt oftmals hat er im zweiten Lauf hat er mehr Platz. Das gibt er natürlich schon Selbstvertrauen. Das beruhigt ihn und sagt, wenn ich etwas kann, dann ist es das.
Du hast die Hut schon gezogen für heute. Die ziehen jetzt auch noch. Weißt du, vor wem ziehen rein? Lindsay Vonn. Als wir das letzte Mal darüber geredet haben, hast du ja gesagt, ihr Comeback für dich ein No-Go. Chancenlos. Jetzt ist sie in Koppermantel.
Stopp. Chancenlos habe ich nie gesagt. Chancenlos, also wir müssen da schon wieder bei den Tatsachen bleiben. Erstens einmal sage ich, sensationell. Ich bin ein grosser Fan von Comebacks, weil das gibt dem Sport Interesse. Da kommen oftmals andere Leute, die sich interessieren für das. Das ist gut. Wir brauchen ja das. Ja. Wir sind ja nicht der bekannteste Sport auf dieser Welt.
Ja.
Überhaupt nicht.
Ja.
Wo ich den Finger aufgehabt habe, ist Abfahrt. Mhm. Speed. Mhm. Du kannst zu jeder Zeit kannst du ein Comeback machen im Riesenslalom, im Slalom. Mhm. Es kann dir auch dort etwas passieren.
Genau.
Du kannst auch dort das Knie kaputt machen.
Ja.
Aber du bist nicht in Todesgefahr.
Ja.
Und jetzt bin ich ganz brutal, in der Abfahrt ist man in der Todesgefahr. Mhm. Das muss man einfach akzeptieren. Ja. Wenn man zurückdenkt, was für eine Crash die Lindsay Vonn hat, dann verrührt es mich, dann bekomme ich Schiss über. Mhm. Und es wäre allzu schade, wenn so etwas, was übrigens bei allen kann passieren, aber bei den anderen, bei allen müssen wir dann nicht irgendwie Grundlagenforschung machen. Chancenlos habe ich nie zum Mut genommen, weil ich weiss, dass die Lindsay Vonn, obwohl sie nicht Rennen gefahren ist, extrem beieinander ist, extrem trainiert, also wirklich extrem, die muss unheimlich fit
sein. Sehr seriös.
Ja, unheimlich fit sein. Und dass sie auf einer Abfahrt, die nicht allzu schwer ist, sogar vorne rein kann fahren.
Beispielsweise.
Habe ich nie zweifelt.
Beispielsweise WM in Saalbach. Ich meine, faktisch.
Habe ich nie zweifelt. Es kommt noch etwas dazu.
Ja.
Ich glaube, dass sich der Frauenrennsport extrem entwickelt hat.
Mhm.
Extrem im Slalom und im Riesenslalom.
Mhm. Aber in den Speed-Disziplinen bleiben stehen.
Mhm. Das ist auch, weil eben die Gefahr natürlich eine gewisse Rolle spielt. Warum soll ich mir das antun, wenn ich im Riesenslalom auch an der Weltspitze sein kann?
Mhm. Man ist jetzt in Copper Mountain Super-G und Abfahrt gefahren. Sie hat von Anfang an gesagt,
sie macht darum gegangen, die besseres Punkte
Training. Das ist logisch. Oder? Ist nicht, ich bin vier Tage vorher bin ich dort gewesen, wo sie gegen Brignone und gegen Pasino trainiert hat. Ist dort die Bestzeiten gefahren. Hat mich schon schwer beeindruckt.
Ja, ich weiss nicht, wie die Pisten ausgesehen hat. Ich weiss nicht, die wird nicht überstellt gewesen, oder?
Es ist jetzt nicht das Selektivste, was es gibt, oder? Aber trotzdem,
die Lindsay Vonn. Dann holt du die Lindsay Vonn mit dem richtigen Material. Da hat sie gar nicht müssen testen. Da ist es einfach ihr geliefert worden. Das wissen die ganz genau, was sie deren müssen an die Füsse tun. Und dann geht's halt vielleicht ein bisschen geradeaus und dann kommt's gleiten. Und das Gleiten, obwohl du fünf Jahre nicht mehr oder wie lange nicht mehr gefahren bist, das kannst du nicht verlernen. Das hast du. Das ist drin.
Ja. Und jetzt, die WM-Abfahrt in Saalbach ist ja eine ziemliche Gleiterstrecke.
Also, ja.
Würdest du jetzt dagegen wetten, wenn ich 100 Stutz wette auf eine Medaille von der Lindsay Vonn bei der WM?
Ja, wette ich trotzdem dagegen.
Okay, genau. Dann machen wir doch die Wette, oder?
Ich habe in der rechten Hand das Mikrofon, darum kann ich nicht die rechte Hand geben. Ja, ja, aber es ist, aber ja, die kannst du haben.
Oder? Wäre aber gleich ein Armutszeugnis für die eine oder andere, wo sich jetzt eine Hochkaräterin nennt.
Ja, Armutszeugnis ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, man muss dann das so ein bisschen mit den anderen Abfahrten, die stattfinden, mit schweren Abfahrten, mit technisch schweren Abfahrten, mit St. Moritz zum Beispiel. Wenn du die wegkommst in St. Moritz, dann kannst du den Betrag nennen. Also, das geht dann nicht, weil dann fehlt dann schon sehr wahrscheinlich auch Technik, in der Kurventechnik, die sich doch ein bisschen verändert
hat. Ist ja wahrscheinlich der selektivste Super, oder einer der selektivsten Super-Gs im Frauen-Weltcup-Zirkus.
Ja, auch Abfahrt.
Ja, gut, Abfahrt ist ja das, ja, keine, es sind zwei Super-Gs, auch
ja, ja, aber die Abfahrt wäre natürlich dort sehr selektiv
also,
und so.
Ja, also du würdest ihr nach wie vor nicht empfehlen, das Weltcup-Comeback in St. Moritz zu geben. Das ist ja der Plan, den sie hat. Und das ist ja das beispielsweise, was Felix Neureuther sagt, oder einsteigen mit dem Super-G in St. Moritz. Sehr gefährlich. Weißt, mit diesen Übergängen, mit den Sprüngen, die du hast.
Absolut. Da bin ich mit dir einig. Absolut. Das Comeback, wir reden ja von Comeback ganz allgemein.
Ja.
Comeback hat verschiedene Gründe. Comeback hat verschiedene Geschichten. Wenn sie dort hingeht und sagt, ich will da nicht, das weiss Gott, was für Reisen, das ist mir gleich. Wenn ich, da geht's ja nicht für einen zweiten Lauf qualifizieren und nichts, sondern du fährst ab und wirst entweder 17. oder 35. Dann geht keine Welt zusammen. Wenn sie das akzeptiert, wie sie hat so viel Talent, dass sie irgendwann an einem Ort, wenn sie zu spät ist, die nächste Kurve kann leicht andriften, warten, bis sie parat ist und dann wieder auf die Kante gehen. Wenn sie das macht, dann ist kein Problem. Es ist einfach, wenn es dann um die Abfahrt geht und einfach nur die 10, 20 Stundenkilometer dazukommen und es dann passiert, dann würde es mir leid tun.
Wer einem auch leid tun kann, ist der Marcel Hirscher. Es hat ein Comeback gegeben in diesem Winter für Holland, wo wir uns sehr darauf gefreut haben. Hat eigentlich gut angefangen in Sölden, wo er sich qualifiziert hat für den zweiten Lauf. Ab dem Moment war aber der Wurm drin gewesen. In den Slaloms in Levi und in Gurgel nicht qualifiziert für den zweiten Lauf und jetzt der Kreuzbandriss. Die erste Bänderverletzung bei ihm überhaupt. Und ich habe so mit ein paar aus seinem Umfeld geredet, die gesagt haben, ja, ist klar, dass der Kreuzband jetzt gekommen ist, weil er jetzt hat es mit der Brechstange probiert. Und dann ist das die logische Folge. Gut, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo du vorhin schon gesehen hast. Eine Theorie, oder? Wird immer aufgestellt, nachdem, dass es passiert ist.
Ja. Also in der Regel ist es ja so, Kreuzbänder reisst man ja meistens nicht, wenn man es übertreibt, sondern eher, wenn du auf der defensiven Seite bist, wenn du zu wenig Spannung in dir rein hast. Das sagen jedenfalls die Ärzte. Über das mal, also warum jetzt der arme Marcel Hirscher noch das Kreuzband reisst, da will ich mich eigentlich nicht darüber auslassen. Ich glaube, dass sehr viele auch gesagt haben, wenn er an einem Ort eine Qualifikation, sind wir eh immer noch eine Qualifikationschance hat, dann ist es der Riesenslalom und weniger der Slalom. Das ist meine persönliche Meinung gewesen. Er selber hat komischerweise genau das Gegenteil gesagt. Ich verstehe es nicht, warum. Weil im Slalom hast du, ich weiß auch nicht, wie viele Nationen, 12, 13, 14, 15 Nationen, wo jede Nation einen hat, wo sich ohne weiteres qualifizieren kann, ohne weiteres in Top 10 reinfahren. Also es ist viel, viel schwieriger als im Riesenslalom. Im Riesenslalom hat er auch mehr Zeit. Und ich nehme schwer an, dass er auch mehr Riesenslalom trainiert, in Anführungs- und Schlusszeichen, hat bei seiner Testfahrt. Ich habe ihn nie in einer Slalomstange gesehen, trainieren, nur immer im Riesenslalom. Mhm. All die Jahre, wo ich ihn gesehen habe, Skifahren. Mhm. Also ein Riesenpech. Ich finde es schade, weil ich habe eine gute Sache gefunden. Wobei wir jetzt auch müssen klar sehen, die Comeback-Geschichten, die gehen nicht lang. Ein Comeback ist nur einisch, theoretisch. Nachher bist du da.
Ja, das ist klar.
Dann ist die Geschichte vom Comeback vorbei. Dann wirst du gemessen.
Klar.
Aufgrund von deinen Resultaten, nicht aufgrund von dem, dass du nicht mehr da gewesen bist.
Ja. Und darum könnte man sagen, mein Glück ist das Comeback nicht.
Hast du mit dem geredet, oder nicht?
habe mit ihm geredet. Er hat das, was du zu ihm über ihn gesagt hast, das letzte Mal, dass du dich würdest freuen, ist er gerade auf dem Laufband gewesen, wo er sich das angeschaut hat. Er hat mir aber nachher gesagt, also, wenn er in Betracht ziehe, wie kaputt dass er sei, irgendwie nach einer halbstündigen Wanderung im Moment stand jetzt.
Aber es
ist also noch relativ.
Ja, aber da muss man nicht mehr, es geht nicht auf, sondern es geht runter. Mhm. Es geht von mir selber.
Gut.
Nein, also Spass beiseite. Also, das ist eigentlich
ja, red doch du noch mal mit ihm. Wahrscheinlich hast du als Weltmeister und Olympiasieger, du bist mit ihm auf Augenhöhe, wenn du mit ihm diskutierst, ja. Im Gegensatz zu mir. Übernimm das bitte noch
nicht
mal.
Nicht auf Augenhöhe, ich glaube, ich habe nie gewonnen. Ich kann doch nicht mit irgendjemandem reden, der das Lauberhorn gewonnen hat. Mhm. Ich kann mir sagen, was du mir da erzählen. Spass beiseite, das wäre eine Geschichte gewesen.
Abschliessend jetzt, ja, genau, sag mir gleich noch deine Einschätzung. Ich meine, der Hirscher hat bis jetzt noch nicht gesagt, dass es jetzt das wirklich gewesen ist. Hast du das Gefühl, dass die Hirscher-Geschichte, die Rennfahrer-Geschichte, noch mal eine Pointe könnte beinhalten?
Der Tiger Woods hat auch den Rücken operiert und ist nachher gekommen und hat das Masters gewonnen. Also der hat dann gewonnen, das ist ja ganz verrückt. Aber bei diesen Geschichten geht es immer darum, ich sage nie nein. Ich sage nie nein, warum nicht? Ich meine, der hat so viel, der Hirscher hat so viel für den Skisport gemacht und bringt so viel nur mit seiner Präsenz, wenn er einfach anwesend ist, wenn er irgend an einem Ort wieder an einem Start steht, nach dieser Verletzung, selbstverständlich, kommt die Möglichkeit, dass er noch ein Comeback macht. Why not? Warum nicht? Wenn er sich gut fühlt. Hey, er ist nicht überalt. Also,
Nein.
Und er ist weg.
Er ist 36. Also das ja. Ist, in diesem Alter hat der Guichet schon so richtig angefangen zu gewinnen.
Ja.
Gut. Wer unseren ersten Podcast mitverfolgt hat, der weiss, jetzt kommt der Retro-Teil. Und dort reden
wir logischerweise aber viel in der Vergangenheit geredet
schon. Nein, jetzt haben wir noch was.
Wir haben nur von Comeback geredet, von der Fasch.
Ja, wo jetzt ja. Auch gewesen sind. Ja. Also, jetzt gehen wir ein bisschen weiter zurück.
Aha.
In dein Leben.
Ja.
Du hast ja nach deiner sehr eindrücklichen Karriere als Abfahrer, bist du irgendwann einmal Pistenbauer geworden im Auftrag von der FIS. Du hast eben unter anderem die Birds of Prey in Beaver Creek hast du realisiert. Kann man, glaube ich, sagen, ist schon so ein bisschen ein Meisterstück von dir, oder? Also, wahrscheinlich könnt ihr mir vorstellen, dass das, wo du am meisten stolz drauf bist, wenn du heute ein Skirennen anschaust im Fernsehen.
Also, erstens, stolz, mit dem muss man ganz vorsichtig umgehen. Ich bin eigentlich mit dem gar nie um.
Okay.
Du hast noch ein gutes Wort gebracht, realisiert. Also, es geht, erstens kann ich keine Piste bauen. Mhm. Ich kann sie, kann die Idee bringen, ich kann es konzipieren, ich kann es realisieren, tun es dann wieder andere. Es ist effektiv das beste Produkt, wo je entstanden ist, sagen wir, auf einer neuen, modernen Abfahrt, finde ich. Aber weißt du, aus welchem Grund?
Sag mir.
Weil man eigentlich nichts hätte müssen machen.
Okay.
Also das tue ich nicht, auf mich beziehen. Der Berg war da gewesen. Man hat Wellen für die Weltmeisterschaft. Hat man vorne weiß ja das Theater, wo man kann mit
gut, wo natürlich die grandiose Rattlesnake Kelly,
so
die einzige Bobbahn in einer Abfahrtspiste in der Geschichte.
Wo man noch keine Bobbahn konnte bauen mit Pistenmaschinen. Das haben wir müssen mit Schaufeln
machen. Also müssen wir vielleicht noch schnell erklären. Wir haben 1989 haben wir die WMK, die erste, oder? In Weil. Und da ist man wirklich in Weil vorne.
Nein, auch in
Beaver Creek.
In Beaver Creek. Dort ist der Rattlesnake.
Ja, okay. Oder? Aber ein Auto Bahnabfahrt, oder? Und für dem Ganzen irgendetwas Besonderes gegeben, oder? Hast du dort die Rattlesnake
Alley? Weil der George Gillette, der Besitzer von dem Gebiet, hat gesagt, los, ich will die beste Abfahrt von der Welt. Dann haben gesagt, ja, dann müssen wir auf ein Erdbeben warten. Und hat dann aber irgendwie, wegen Disney World und so, habe ich gedacht, ja, irgendeine Bobbahn oder eine Schlittelbahn machen mit überhöhten Kurven. Und das haben wir dann probiert. Das Schöne ist daran, die war ja nicht wahnsinnig lang gewesen, die Rattlesnake ist, glaube ich, 120 Meter lang war, dass sich das Rennen dort entschieden
hat. Hans-Jürg Dauscher, ja, oder? Genau, der deutsche Sensationsmann.
Aber du hast ja Wellen über Birds of Prey reden.
Genau.
Also die haben eine neue Abfahrt Wellen, haben den Berg haben gesagt, dort hinten fahren wir Ski, aber da auf der rechten Seite, da hätten wir noch Gebiete, wo man könnte aufmachen. Ich bin einmal runtergelaufen und habe gesagt, das ist Obligatorium. Wir müssen das so machen. Wir haben nur den oberen Teil, dort in dem putzflachen Stück, wo niemand gerne hat, aber wo halt irgendwie gleich dazugehört.
Es macht es nicht zu einer kompletten Abfahrt, genau. Im Endeffekt.
Haben wir müssen dazu nehmen und haben dort natürlich auch ein bisschen Geländearbeit müssen machen. Den Rest haben wir nur, wenn zwei, drei grosse Steine weg sind, weggenommen. Mehr nicht. Ist alles schon da gewesen. Und ich glaube, es gibt nie so eine gute Kombination wie auf dieser Piste, wo einfach alles dabei ist und eins nach dem anderen kommt und nie aufhört. Vor allem der Schlussteil. Ich meine, die letzten 30 Sekunden sind absolut Hammer.
Ja.
Und das muss für einen Abfahrer das Schönste sein, was du dir kannst vorstellen. Du weißt, du kannst fliegen, die Sprünge können weit gehen, aber ich habe immer genug Platz zum Landen. Also das ist eigentlich das Wichtigste von der Sache.
Jetzt ist es in der Realisierung von diesen Pisten aber nicht überall so einfach gemacht worden. Ich glaube, du hast ja von Olympia 88 an bis Peking, oder? Hast du alle realisiert? Wo hast du die schwierigsten Voraussetzungen gehabt? Die abstrusesten?
Ich glaube, die schwierigste von der Aufgabe her war Val d'Isère.
Fast der Belvoir,
wo der Jean-Claude Killy gesagt hat, ich gebe mich da nicht zufrieden mit der Orée-Killy-Piste auf der Nordseite, wenn du so willst, oder Westseite.
Latei vorne, oder? Ja.
Wir müssen etwas Verrücktes machen. Gang eins schauen und kann mir sagen, ob das theoretisch möglich ist. Und ich habe gesagt, es ist theoretisch möglich, aber der Sport wird sich verändern. Und es ist dort darum gegangen, durch das Couloir de l'Ancolie durch. Es ist eine Felsformation, die, ich glaube, Maximum 6 oder 7 Meter breit ist und halt oben innen die 120 Stundenkilometer mit denen, wo kommst, runterbremsen musst, und man kontrolliert durch das durchfährt. Das hat Überzeugungskunst gebraucht. Beim Killy nicht, aber bei den anderen Val d'Isère Leuten. Die haben alle gesagt, das ist nicht möglich, nicht fahrbar. Bei meinen FIS-Kollegen, die haben müssen schauen, ob das gut ist, haben gesagt, nicht fahrbar, das geht nicht. Bis hin zu den Fahrern, die gesagt haben, nicht fahrbar, das geht nicht. Es war nicht nur das gewesen, sondern es hat auch im oberen Teil zum Teil enge Kurven gebraucht. Und effektiv, der Abfahrtsport hat sich dann verändert. Oftmals haben wir realisiert, man könnte ja in der Abfahrt auch mit kürzeren Ski fahren. Man könnte in der Abfahrt auch mit Ski fahren, die mehr detailliert sind. Sprich, bis aber zum Riesenslalom-Ski. Und man kann den Abfahrt attraktiv machen, ohne dass du sie interessant machst wegen der Höchstgeschwindigkeit. Sondern andere Sachen machen sie interessant. Und ich glaube, das ist schon aufgegangen.
Hast du ja dort, oder, bei der Olympia-Abfahrt 92 beispielsweise, der bis damals als Slalomfahrer bekannte Günther Mader, der dort aufs Podest gefahren ist, der später nachher auch noch Kitzbühel gewonnen
hat. Ja, ja, und wo auch der Beweis gebracht hat, dass man sich muss überlegen und anders fahren. Das ist ja der Patrick Hortli, der eigentlich bis dahin nur ein Geradeausfahrer war und oftmals die Olympia-Abfahrt gewinnt, indem er einfach das richtige Material an Fuß genommen hat und nicht überall auf Zug wollte fahren, sondern halt zwischendrin auch einmal eine Kurve angerutscht ist.
Dass er das Geradeausfahren nicht verlernt hat, hat er 5 Jahre später bewiesen oder 4 Jahre später bei der WM wieder Sierra Nevada. Da, oder, wo er ja auf einer Autobahn souverän hat,
genau.
Goldmedaille geholt. Du hast ja mit Asiaten beispielsweise zusammengearbeitet, 18 und 22. Ich könnte mir vorstellen, dass es der Dozent oder einmal zu sprachlichen Missverständnissen gekommen ist.
ja, gut. Entschuldigung, die haben nicht Schweizerdeutsch geredet. Mhm. Und,
gut, du redest ja nicht so schlecht Englisch.
Ja, aber gleich, du musst dann doch das, was du denkst, auf Schweizerdeutsch, musst du zuerst auf Englisch übersetzen, dann muss es jemand von Englisch auf entweder Koreanisch, Japanisch oder Chinesisch, je nachdem, übersetzen. Da hat es schon ab und zu so ein bisschen Missverständnis gegeben. Aber,
hast du ein Beispiel?
Ja, sie haben zum Beispiel nicht verstanden, dass man eine Kurve einfach auf einem flachen Gelände fahren kann. Also ich bin dann zurückgekommen, das war in Yongbyon. wo ich an die Stelle gekommen bin, wo sie mir eigentlich nur haben müssen, ganz leicht Kanten abnehmen. Und dann haben sie anstatt Kanten abgenommen, haben sie eine Gegenwand gebaut.
Aha.
Und dann haben sie gesagt, ja, aber von dem haben wir gar nie gehört. Das ist wie eine Poppa. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, aber ich habe gesagt, da gehen wir nach rechts.
Ja.
Und die einzige Art und Weise, dass man nach rechts gehen kann, ist, wenn man wie in einer Bobbahn eine Wand baut, dann kann der Fahrer nach rechts fahren. Sonst geht ja das gar nicht. Haben wir dann korrigiert.
Du hast vorhin gesagt, für dich das beste Produkt sind die Birds of Prey in Beaver Creek. Ich war ein riesen Fan von dieser Abfahrt in Sochi 2014. Mhm. Mit unglaublich weiten Sprüngen hat man jetzt natürlich nie mehr im Weltcup gehabt, momentan sowieso undenkbar, oder? Aufgrund von der Kriegssituation dort. Du hast ja dort in dieser Zeit logischerweise auch zu tun gehabt mit dem Putin.
Wie? Ja, logischerweise, ja.
Ja. Ich glaube, du bist schon mal mit ihm jetzt Nachtessen, oder?
Ja, also es hat ja, eigentlich hat es nicht angefangen, dass sie gesagt haben, wir wollen Olympische Spiele, sondern er hat gesagt, ich will ein Skigebiet haben. Dass all die Oligarchen, die genug Geld haben oder zu viel Geld haben, mit ihrem Geld nicht nach Courchevel,
Zermatt, nach Amerika oder nach Verviers,
St. Moritz, wo auch immer gehen, sondern ich will, dass sie daheim bleiben mit dem und der Sport, wo die Russen langsam gern bekommen, auch daheim betreiben. Also ich will das Weltklasse-Skigebiet. Mhm. Was es von mir aus gesehen auch geworden ist. Also das Gebiet ist hochattraktiv, ist übrigens heute dreimal grösser als während den Olympischen Spielen, ist ausverkauft, hat normale Preise. Also das hat schlussendlich funktioniert. Und es war ein Berg, der wirklich eine gute Abfahrt zugelassen hat. Sehr gute Abfahrt sogar, ja.
Und ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Diktator, wenn der etwas will, der schickt er nicht irgendein Mittelsmann zum dem, was soll bauen soll, sondern der kommt direkt auf dich zu. Der hat direkt Forderungen an dich gestellt.
Also er ist nicht zu mir gekommen, ich hätte zu ihm müssen.
Okay.
Das ist schon noch ein bisschen ein Unterschied.
Okay, also du bist bei ihm im Kreml gewesen, oder was?
Nein, in Sochi.
In Sochi.
Das ist seine Sommerresidenz. Also in Sochi haben wir uns getroffen, ja.
Ja. Du bist einmal mit ihm zu Nachtessen, glaube ich, oder? Mhm. Wo nachher irgendein Motor von dir hat Tipps wollen im Fitnessbereich.
Ah, ja, gut, das ist dann sehr privat geworden am Schluss. Sehr privat geworden. Und dann hat er gefragt, ob ich nicht Probleme habe mit Knie und mit Rücken. Doch, ich habe auch Probleme. Dann habe ich gesagt, was ich dann mache. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag mache ich meine Übungen. Und dann hat er wollen wissen, wie die Übungen aussehen. Und dann habe ich ihm die gezeigt. Also in dem Restaurant sind keine anderen Leute
gewesen. Aha, also ihr sitzt
nur. Das vierte sind wir dort drin gewesen. Auf jeden Fall am Schluss sind wir dann effektiv auf dem Rücken gelegen und haben die Sit-Ups gemacht, die man alles macht, mit Liegestützen, weiss Gott. Ja.
Ich habe ja mit ihm auch eine Begegnung gehabt, das war 2009, wo man dann das Rampenrennen in Moskau gemacht hat, wo man die besten 16 Athleten der Welt hat eingeladen hat. Und am Tag darauf ist man dann auf Sochi, hat er uns Journalisten, oder, hat er quasi in seiner Maschine auf das Sochi einfliegen und hat uns dann noch eingeladen zum Mittagessen. Und ich hätte das dann zumal nie gedacht, dass der so etwas im Fähig ist, was er heute macht. Oder? Also ich habe ihn dann wirklich, ich habe mich dem Menschen extrem getäuscht.
Ja, ja, also ist das dir ärger? Ja, es geht mir natürlich genau gleich. Also es sind, ich darf nicht vergessen, andere Zeiten, es sind 18 Jahre oder noch mehr her. Aber dass man eigentlich oft mal aus einem Mensch, wo man das Gefühl hat, ja, mal mit dem kannst du normal reden, das ist ja auch nicht schwierig gewesen.
Er redet besser Deutsch
als mir, wenn es um Hochdeutsch geht, dass nachher so etwas Unverständliches in ihm oder in dem Umfeld passiert, das ist schwer zu verstehen und schwer zu akzeptieren und auch nicht zu entschuldigen.
Genau. Kommen wir zurück auf sportlichen Ausblick auf das nächste Wochenende. Die Frauen fahren auf den Birds of Prey Speedrennen.
Moment, ich muss sie bremsen. Die fahren nicht auf den Birds of Prey, die fahren daneben.
Nein, die fahren auf den Birds of Prey. Die fahren auf den Birds of Prey.
Aber ich habe keine Bewilligung gegeben, nichts.
Ah, nicht?
Nein.
Lara, Lara würde dir heute nach dem ersten Training anrufen.
Nein, sagen, okay, aber ich, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber man lernt immer wieder. Ja, gut, du bist natürlich dort und hast dich nicht ausgerechnet.
Bin dort gewesen, oder?
Also sie haben ja eine neue Abfahrt gebucht für die Weltmeisterschaft.
Ja,
und,
nein, aber, sie,
die wird nicht
brauchen. Ja, nein, sie fahren auf der Bord. Also für dich eher schwer vorstellbar?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Bis auf eine Abfahrt auf der Welt können die Frauen auf allen Abfahrten
fahren. Kitzbühel, meinst du?
Also auch das können sie, aber da habe ich dann zwei Finger auf, nicht nur einen. Weil du kannst dort die Abkitzbühel kannst du gar nicht abbremsen. Du musst einfach gehen. Hingegen, ich meine, du kannst, der einzige Sprung, der jetzt gefürchtig wäre, für die Frauen wäre der Golden Eagle, wenn sie mit dem gleichen Tempo kommen. Aber du hast ja vorher 300 Meter Zeit zum Abbremsen. Ja. Also.
Nein, und wie die Streckenführung, also wie ist der Kurs genau, weiss ich, kannst ja den Golden Eagle kannst ja theoretisch auch umfahren, oder?
Das, du kannst ihn umfahren und über einen Slalomhang ab.
Genau.
Was ich nicht anraten würde, weil du kannst genug, du kannst das Tempo, jetzt ist man sehr wahrscheinlich, ich schätze mit 100 über den Sprung hin oder vielleicht mit 90, 95, aber du kannst den runterbremsen auf 70, dass es keinen Sprung mehr gibt. Und ich habe vorher einmal wegen der Abfahrt und wegen der Qualität, in den Kurven sind die Frauen nach wie vor sehr stark. Also wenn ihr Super-G anschaut, super stark, wo ich einfach grosse Abstriche mache, ist, wenn es über den Sprung geht. Mhm. Und anscheinend, ich habe schon viel mit Coaches und Trainern geredet, es ist zu oder sei, was ist sehr stark gewesen. Sie sagen, wir trainieren keine Sprünge, weil in den Abfahrten hat sie ja keine Sprünge mehr drin. Logisch, wenn der Trainer schon sagt, meine Frauen können nicht springen, dann tut der nächste Organisator ausdrücklich die Sprünge auseinander. Und kaum sind sie ein bisschen drin, gibt es halt Probleme, wie wir letztes Jahr gesehen haben, in Cortina zum Beispiel.
Rein von der Topografie müsste das etwas sein, wo Lara gut sich pudelwohl fühlt, oder?
Ja, wenn sie dann oben in genug Kurven rein, dann startet die vom Riesenslalom-Start, vom Super-G-Start.
Nein, sie starten oben in der Fläche, gibt es irgendein so ein Bötchen, das sie starten
wollen. Das wäre der Brink.
Ja, genau.
Das ist über die
Kanten
ab und dann unten in der Rechtskurve. Der kam. Ja. Ist einfacher als vom Super-G-Start aus. Der Super-G-Start ist senkrecht.
Ja.
Oder?
Ja.
Und hast auch mehr Platz für die ersten Kurven reinzutun. Mhm. Das wird oben sehr anspruchsvoll, sehr technisch. Und dann kommt es halt darauf an, wie viel Tempo lässt es zu, im mittleren Teil und im unteren Teil. Aber sonst kann man es ziemlich genau so fahren, wie es Männer auch haben.
Männer sind in Waldisère, an diesem Wochenende auf deiner Fasse, der Billenbar, Riesenslalom am Samstag, Slalom am Sonntag. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, Marco oder Matt, nach diesen drei Ausfällen im Riesenslalom, sagst du ihm jetzt wieder, gibt dich zufrieden mit einem vierten oder fünften Rang? Er hat ja letztes Jahr.
Das habe ich vor einem Rennen ihm noch nie gesagt. Er ist für mich in Waldisère. Dass man das gerade fertig redet. Er ist für mich der Top-Favorit.
Hat ja die letzten Jahre hat er dominiert. Oder er gespielt mit ihm.
Ja, in Waldisère muss er nicht im dritten Tor schon das Rennen gewinnen, sondern in Waldisère geht es darum, wer den Schwung findet, wer sich anpassen tut an Kurssetzung. Du kannst sie zwar besichtigen, aber du weißt halt gleich nicht, wie eng als es ist. Und das hat er in der vergangenen Zeit bravourös gemacht. Es ist schon möglich, dass er jetzt gerade auch im ersten Lauf mit einer Prise vorsichtig das Zeug hineingeht. Ich glaube, er ist intelligent genug für das.
Jetzt gibt es dort zwei, die ich mal davon ausgehe, dass sie mit sehr breiter Brust werden fahren. Also ich gehe davon aus, dass das der Marco macht, oder? Aber neben ihm noch Thomas Dummler und wir dürfen nicht vergessen, der Pinheiro Braten.
Ja, wenn hätte ich jetzt gebracht, wenn du mir nicht gebracht
hättest. Ja,
es ist lang gewartet.
Es ist, ich meine, wir haben ja schon vor dieser Saison gesagt, es gibt keinen Grund, dass der im Verlauf vom Winter wieder so richtig ins Fahren kommt, weil er ja nie verletzt
war. Also es war für mich kein Comeback.
Ja.
Er hat ein Sabbatical genommen letztes Jahr und hat Energie gespart und
Ein Handicap hat er aber gehabt, natürlich die Nummern. Ja. Oder? Ich meine, ja. In Sölden mit einer 40er-Nummer. In Beaver Creek hat er jetzt eine 30er-Nummer gehabt. Hat jetzt den ersten Podestplatz für Brasilien rausgefahren. Und Hans Knaus beispielsweise hat nachher gesagt, der mit einer vorderen Nummer, der würde es dann auch für einen Odermatt in Topform im grössten Selbstvertrauen schwierig, den im Riesenslalom zu schlagen.
Leck den Hans Knaus, ist der. Leck doch, dass du das getraut sagen.
Brutal.
Meine Grossmutter lebt nicht mehr, aber das hat sie auch gesagt, muss ich sagen. Ja, nach dem, was man gesehen hat.
Es hat doch die Grossmutter, die hier im 2021 in Cortinas Wettduell verloren hat, hätte sich das, glaube ich, auch getraut zu sagen.
Ja, genau. Nein, wir müssen da bei der Sache bleiben. Spass. Beiseite. Was der Pinheiro in dem zweiten Lauf gezeigt hat, ist wirklich wahnsinnig gewesen. Ja. Ist richtig gut gewesen.
Auch im ersten, ich meine eben, höhere Nummern. Piste hat relativ früh markiert.
Es ja, aber die Athlet... ist im zweiten Lauf für ihn fast gleich markiert gewesen, gell?
Ja, klar.
Also das hat mich schwer beeindruckt. Der hat einen schnellen Schwung und der hat einen engen Schwung. Ich glaube, der kann die Piste sein, wie sie will. Der kann ja innen durchfahren. Mhm. Er muss nicht warten, bis die Spuren kommen und fahren innen durch. Er gehört, man muss ihn vernünftig sein. Man muss ihn zu den Top-Favoriten zählen. Mhm. Zu den Startnummern. Er wird aufgrund von der jetzigen...
Jetzt kommt jetzt 22, ist jetzt
21. wieder schwarz.
WTSL, genau, oder?
Einfach... Damit wir das noch schnell sehen, es ist nicht so leicht, sagen wir, in die Top 7 reinkommen. Er müsste jetzt um in die Top 7 reinkommen, müsste er noch einmal zwei Rennen gewinnen, dass er auf die 300 und etwas Punkte kommt, wo die anderen sind, dort beim 7. Platz.
Ja. Aber jetzt kommen ja Riesenslaloms, wo die Nummern nicht so eine grosse Rolle spielt. Oder in Val d'Isère nicht. Und auch in Alta Badia nachher, wo wir wieder eine Eisbahn werden haben.
Wird
das nicht so eine große Rolle
spielen. Es kommt darauf an, wie es wirklich aussieht. Ja, klar. Schwere Riesenslalom. Ja. Also. Aber er zählt dazu. Der Tummler, was machst du nach einem so einem Sieg auf einer Piste, die wirklich auf dich zugeschnitten ist und jetzt kommst du auf einen Hang, wo dir eigentlich alles zu eng ist. Also, auf dem Hang ist alles zu eng. Selbst am Kurssetzer, der Kurssetzer bringt ja die Tore, die er müsste rein tun, fast nicht rein. Ich glaube, er hat sogar eine Ausnahmebewilligung, dass er weniger Tore muss stecken, als das Reglement vorgesehen. Ich weiss nicht mehr, wie viel. Aber also, sie haben alle, es ist Knochenarbeit dort. Und es hat, wenn einer ein guter Riesenslalom, das ist meine Theorie, wenn einer ein guter Riesenslalomfahrer ist, dann kann er alle Riesenslalom fahren. Dann kann er die ganz langen Schwünge, die mittleren Schwünge, die kann er gut fahren. Wenn einer Riesenslalomfahrer ist, der zum Slalom auskommt, dann ist er gemacht für die engen Schwünge, kann aber die langen nicht. Aber die guten Riesenslalomfahrer, und da zähle ich zum Beispiel einen Thomas Tummler, einen Marco Odermatt, haben auch zum Beispiel einen Carlo Janka dazu erzählt, wo man ja nie gedacht hätte, dass er mit seiner Fahrerweise das Val d'Isère gewinnen kann. Und er hat sie alle Grund und Boden reingefahren. Mhm. Also ich würde jetzt Thomas Tummler nicht zum Top-Favorit zählen, aber ist absolut fähig. Top 5, Podest.
Top-Favorit müsste aber der Loic Meyer sein auf dem Berg.
Jawohl. Ja, der Loic Meyer, der glaubt, den kann man jetzt anziehen. Der hat nicht mehr die langen Schwünge, wo er einfach Geduld nicht hat. Er kann den Ski nicht laufen lassen. Er will dann etwas machen, ist ja ein Skifahrer, also nicht ein Abfahrer.
Am Skisport gilt, die Wahrheit liegt im Schnee. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das rauskommt an diesem Wochenende. Wir werden das sehr genau beobachten.
Und Theorie wird erst morgen geschrieben.
Genau, Theorie. Also am Sonntag.
Nach dem Rennen.
Im Sonntag. Genau. Tun wir Theorie schreiben. Und wir werden sie dann nachher gebührend ausbreiten in unserem nächsten Après-Ski-Talk. Bis dann bedanke ich mich beim Bernhard Russi für das Gastrecht und für die Zeit, die er sich genommen hat, und euch zuzuhören und zuzuschauen. Ade miteinander.